Wenn Donald Trump Frieden verkündet, ist der Krieg nicht weit. Das ist die ungeschönte Zwischenbilanz seiner zweiten Amtszeit. Die größte globale Gefährdung geht derzeit vom Iran-Konflikt aus, militärisch wie ökonomisch. Also wäre dauerhafter Frieden am Persischen Golf höchst willkommen. Doch da sind Verhandlungspartner am Werk, denen man nicht uneingeschränkt Vertrauen schenken kann. Zwischen Erleichterung und Skepsis. Trumps Iran-Deal. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Antonia Yamin ist bei uns, deutsch-israelische Journalistin und Deutschland-Korrespondentin des israelischen Nachrichtensenders N12. Aus Straßburg zugeschaltet, Hans-Jakob Schindler, Nahost-Experte, Geschäftsführer einer transnationalen Denkfabrik. Da geht es vor allen Dingen um Terrorismus und Extremismus. Und Sie waren auch mal erster Sekretär an der deutschen Botschaft in Teheran. Bente Scheller leitet das Referat Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung. Und Matthew Kanitschnik, amerikanischer Journalist. Herzlich willkommen hier bei uns. Herr Schindler, der arabische Fernsehsender Al Arabiya und der US-Finanzdienst Bloomberg, die haben heute den Text dieses Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran veröffentlicht. Am Freitag soll das in der Schweiz unterzeichnet werden. Offiziell ist dieser Text noch nicht bestätigt, aber können wir sagen, was da jetzt auf dem Tisch liegt?
Also es geht wirklich in zwei Teilen bei diesem politischen Willenserklärung, MOU, Memorandum of Understanding, also es ist kein Deal. Es ist eine Einverständniserklärung, zunächst mal um die gegenseitige Öffnung der Straße von Hormuz. Also die Iraner lassen ihre Schiffe wieder durch, die Amerikaner lassen die iranischen Schiffe wieder durch. Dann gibt es dafür schon einen Sanktionswaiver, damit die Iraner auch ihr Öl exportieren können. Und zwar so, wie im Text möglicherweise steht, in unbegrenzter Höhe. Und dann geht es um den zweiten Teil, also die 60 Tage, was noch verhandelt werden soll. Nukleardossier, was dann passiert. Die Amerikaner bieten unglaublich viel Geld an. Sollten die Iraner hier kompromissbereit sein? Es geht um einen Fonds von 300 Milliarden. Es geht um die Auslösung der eingefrorenen iranischen Konten. Und es geht um den kompletten Sanktionserlass auf allen Ebenen. Also USA, aber auch die Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen plus die Sanktionen der IAEO, die auferlegt worden sind wegen der Nichtkooperation der Iraner. Also es ist ein relativ großes Angebot der Amerikaner. Was passiert, sollten die Iraner im zweiten Teil kompromissbereit sein. Aber signifikant, es steht nichts über Raketen, es steht nichts über die Terrorproxys des Iran in diesem MOU. Mhm. Es steht ausschließlich das Nukleardossier drin. Also insofern eine Auflage der JCPOA, hoffentlich mit besserem und nachhaltigem Ergebnis.
Also das, was Sie jetzt, die Abkürzung steht ja für die Internationale Atomenergiebehörde, die spielt ja auch da eine ganz wichtige Rolle. Herr Kanitschnik, Ende Februar, als es diesen Schlag gegen den Iran gab, diesen Enthauptungsschlag, da wollte Donald Trump, auch Benjamin Netanyahu natürlich, sozusagen das Mullah-Regime pulverisieren. Was er jetzt erreicht hat, Trump, ist es das, was er erreichen wollte?
Nein, gar nicht, leider. Also offenbar hat er nicht den Mut gehabt, den er allen versprochen hat damals im Februar. Und jetzt, also wenn das stimmt, also was man in den letzten Tagen über diesen Deal gelesen hat, wird er ganz einfach aufgeben und alle möglichen Zugeständnisse den Iranern gegenüber machen. Also das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Für die Region, würde ich meinen, für die Vereinigten Staaten, für Israel. Und ich glaube nicht, dass dieser Krieg wirklich vorbei sein wird. Das ist nur das letzte Kapitel in einem lang andauernden Krieg oder einer Auseinandersetzung also zwischen dem Westen und dem Iran.
Also auch ein Taco-Prädikat für den Präsidenten Trump, always chicken out, zieh den Schwanz ein.
Wenn man so will, es war ja, glaube ich, vom Anfang an klar, dass er sich gedacht hat oder gehofft hat, dass dieser erste Anschlag, der relativ gut lief und der Krieg militärisch lief, ja an sich sehr gut für die Amerikaner und die Israelis, Aber man hat nicht damit gerechnet, dass sie, dass die Iraner in der Lage wären, sich so schnell zur Wehr zu setzen und mit anderen Mitteln ja, die Kriegsführung der Amerikaner zu
unterbinden. Das heißt, die Mitarbeiter der Spionageaufklärung möglichst versetzen. Frau Scheller, kann sich das Regime im Iran jetzt als großer Gewinner betrachten? Steht es vielleicht sogar besser da als vor diesem Angriff?
So selbstbewusst, wie es auftritt, denke ich, kann man das schon sagen. Also ich denke, es sieht es klar als einen Sieg, auch wenn es viele Federn hat lassen müssen. Die militärische und politische Führungselite ist ja stark ausgedünnt. Aber ich denke, all das hätten sie ohne diesen Krieg, ehrlich gesagt, nicht erreichen können.
Antonia Jamin, ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an allen Fronten, auch im Libanon, das steht in diesem Text nämlich auch drin. Das würde bedeuten, Benjamin Netanyahu müsste seinen Feldzug gegen die Hisbollah beenden. Ist das realistisch? Kann er sich das überhaupt erlauben?
Eigentlich nicht. Von der anderen Seite kann Netanyahu jetzt auch nicht gegen Trump gehen. Also Netanyahu weiß, dass er einen Krieg in der Region nur mit Amerika und eigentlich nur mit Donald Trump gewinnen kann. Und diesen Krieg hat er nicht gewonnen. Israel oder Netanyahu dachte wirklich, dass er diesen Krieg gewinnen könnte. Er braucht so einen Gewinn, damit er die nächste Wahl, die ja wahrscheinlich im September oder Oktober stattfindet, gewinnen kann. Und das ist ihm nicht gelungen. Und er hat Donald Trump irgendwie davon überzeugt, dass das vielleicht doch geht. Aber dieser Krieg ist hier gescheitert.
Jetzt hat ja Trump, nachdem er offenbar eher auch mitbekommen hat, dass an dem Deal doch viele Zweifel sind, an diesem Rahmenvertrag, gleich gesagt, ich zitiere mal, was heute in Evian von ihm gesagt wurde: Wenn es mir nicht gefällt, dann schießen wir wieder auf die Iraner. Oder wenn sie sich nicht benehmen, dann werden wir sofort wieder Bomben genau mitten auf ihren Kopf werfen. Solche Begleitmusik ist ja bei Trump nicht überraschend, aber zeigt das auch, dass er selbst nicht sicher ist, was da jetzt passiert?
Ich denke, es zeigt große Hilflosigkeit, denn militärisch ist erreicht, was man erreichen kann. Es ist ja auch wirklich nicht gespart worden an dem, was man dort eingesetzt hat. Deswegen denke ich, natürlich kann er so weitermachen, aber das wird am Resultat letztlich nichts ändern. Und das ist besonders trist für die iranische Bevölkerung. Denn wenn wir uns zurückerinnern, am Anfang des Krieges hieß es eigentlich auch, Regime Change sei da mit gedacht. Das haben viele Menschen im Iran gehofft. Help is on the way, Hilfe ist unterwegs, hatte Trump ja auch im Januar gesagt, als die Proteste im Iran so brutal niedergeschlagen wurden. Und darüber steht jetzt absolut nichts Positives. Keine Menschenrechte, keine Veränderung der Lage im Iran ist hier in diesen 14 Punkten festgehalten. Aber es steht dort der Satz, beide werden davon absehen, sich in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen einzumischen. Also vernichtender kann es, glaube ich, auch für all diejenigen, die hier auf Freiheit und Rechte im Iran hoffen, nicht aussehen.
Herr Schindler, Sie haben ja vorhin so, wir werden das jetzt noch genauer gleich besprechen, kursorisch das gesagt, was da drin steht. Aber wenn man jetzt vielleicht noch mal als Nachfrage, steckt in einem solchen Deal, der ja voller Widersprüche ist und Ungereimtheiten und Unlogik, nicht auch schon der Keim des Scheiterns?
Also zunächst mal warne ich davor, das ganze Ding ein Deal zu nennen. Das ist eine relativ unverbindliche politische Willenserklärung, der eigentlich nur operativ geregelt ist, wie die Straße von Hormuz geöffnet ist und was im zweiten Schritt diskutiert werden soll. Und wir wissen noch gar nicht, ob das der endliche Text ist. Denn es gibt eine persische Version, da steht, und es ist sehr signifikant, etwas über die Anreicherungsbedarfe des Iran dran. Drin in der englischen Version steht was über die nuklearen Bedarfe des Iran. Also die Amerikaner wollen in dem englischen Text signalisieren, dass es auch ohne Anreicherung geht. Die Iraner wollen natürlich die Anreicherung behalten. Also wir sind am Ende des Prozesses noch nicht angekommen. Das kann sich noch relativ verändern. Aber klar ist, dass natürlich hier die wichtigen Themen Raketen und die Terrorproxys nicht diskutiert werden, dass dem Regime relativ viel Geld gegeben wird, wenn das Regime auch nur ansatzweise kompromissbereit ist beim Nukleardossier. Und ein Regime, das im Moment komplett regional isoliert ist, fast komplett international isoliert ist, dessen Wirtschaft am Boden liegt, dessen Militär ausgedünnt ist, dessen Führungskraft komplett ausgetauscht wurde und einen obersten Religionsführer, in der es in Wochen seit seiner Ernennung nicht mal geschafft hat, ein neues Bild oder eine Sprachnachricht von sich in die Öffentlichkeit tragen zu lassen. Also insofern, das Regime ist intern relativ heftig unter Druck. Und wenn diese Gelder dann in den Iran fliegen sollten, wird es das Ganze leider wieder relativ gut stabilisieren.
Gut, möglicherweise ist der neue Religionsführer physisch gar nicht in der Lage, in die Öffentlichkeit zu treten. Aber wenn man das nochmal jetzt aufzählt, was da drin steht, da steht unter anderem, die Sanktionen werden aufgehoben. Natürlich darf das Öl wieder geliefert werden, die vielen Milliarden eingefrorener Vermögenswerte im Westen freigegeben, ein Wiederaufbaufonds. Es wurde schon gesagt, in die inneren Angelegenheiten darf sich die USA nicht mehr einmischen. Das klingt so, also wenn man jetzt nicht genau die Hintergründe wüsste, als hätte der Iran da einen Diktatfrieden gegen die USA durchgesetzt.
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Und das ist ja eine Absichtserklärung. Also der Trump bezeichnet die Erklärung als Deal. Wobei, ich glaube, die meisten Beobachter wissen, dass viel in den nächsten Tagen vor Freitag schiefgehen könnte und in den nächsten 60 Tagen sowieso. Also es würde mich gar nicht überraschen, wenn dieser Deal nicht zustande kommt. Aber die Iraner haben erkannt und haben ja einen riesen Vorteil gehabt, dass sie sehen konnten, wie wir alle, dass Trump zu jedem Preis einen Deal haben möchte oder einen Frieden haben wollte, weil er eben den politischen und wirtschaftlichen Druck im Nacken gespürt hat. Und die haben das ja voll ausgenutzt. Das Problem, glaube ich, für den Westen und vor allem für die Europäer ist, dass die Revolutionsgarde ist jetzt genauso stark, wenn nicht stärker als vorher. Die ganzen Sanktionen, wo viele sagen, also wir müssen die Sanktionen demnächst ja aufheben, auch in Europa. Man hat ja über 10 Jahre plus das ganze Sanktionsregime aufgebaut. Und das in einem Schlag aufzugeben, wo die Natur des Regimes sich überhaupt nicht geändert hat, halte ich für einen Riesenfehler. Apropos Menschenrechte, also vor einigen Monaten haben wir über die ganzen Vorkommnisse da in Teheran und anderen Städten gesprochen, wie das Regime die Menschen dort abgeschlachtet hat. Und jetzt geht es nur darum, weil wir alle halt diesen wirtschaftlichen Druck spüren, dass das Öl wieder fließt. Ja? Aber das Blut wird auch weiterhin fließen. Und ich glaube, das ist das Problem und die Herausforderung für die europäische Politik, vor allem in den kommenden Wochen und Monaten.
Jetzt hat ja 2015 haben die Parteien der Knesset in Israel durchweg dieses Abkommen, das Barack Obama ja mit initiiert hat, abgelehnt. Aus heutiger Sicht wäre das vielleicht doch der bessere Deal für Israel gewesen als das, was jetzt auf Israel zukommt. Denn der Schutz des Landes ist ja überhaupt nicht erwähnt in diesem Abkommen.
Nein, und ich denke auch, dass viele Israelis dieses Abkommen oder Deal wirklich als eine Katastrophe sehen. Keiner wollte wirklich einen 40-Tage-Krieg. Aber viele Israelis meinten, wenn wir schon zu so einem Krieg gehen, dann sollte das iranische Regime auch fallen danach. Und Israel sollte natürlich geschützt sein und es sollte keine Gefahr von Atomen und Raketen mehr geben. Das alles ist halt nicht passiert. Was wir jetzt sehen, ist, dass Iran so reich wird und so viele Hunderte von Milliarden Dollar bekommt, dass es eine echte Gefahr wird, dass es einfach eine wirtschaftliche Macht im Nahost.
Auch die Rückkehr zur Regionalmacht, Sie waren ja sehr geschwächt nach dem 12-Tage-Krieg im letzten Jahr und jetzt natürlich erstmal militärisch gibt es ja kaum noch Luftwaffe und Marine im Iran. Aber ist da die Möglichkeit für den Iran gegeben, doch wieder eine Regionalmacht zu werden, die auch die anderen Golfstaaten bedrohen könnte?
Auf jeden Fall. Und ich meine, der Iran wird ja auch weiterhin, ich meine, keiner glaubt doch dem Iran, dass er jetzt keine Atomwaffe mehr will. Oder keiner glaubt doch dem Iran, dass er jetzt seine ballistischen Raketen einfach abgibt. Oder dass der Iran oder das iranische Regime jetzt nicht mehr Hisbollah im Libanon oder die Houthis im Jemen unterstützt wird. Also die Terrorunterstützung wird ja weitergehen und jetzt wird es einfach nur mit westlichem Geld passieren.
Ich denke, wir haben hier aber auch schon gehört, dass aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits sehr hohe Summen gezahlt worden sind. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Gelder fließen bereits. Bereits während des Krieges war ja absurderweise von Trump auch schon einmal aufgehoben worden, die Sanktion, dass Iran kein Öl exportieren dürfte. Also da fließt bereits jetzt Geld. Und ich denke, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es besonders interessant, weil diese ja eigentlich mit den Abraham Accords auch auf sehr gutem Fuße dieses mit Israel standen.
Dieses Agreement mit Israel.
Genau. Also das war ja im Prinzip eine regionale Neuorientierung, hier auch auf einen anderen Fuß mit Israel zu kommen. Und das ist ja auch etwas, was in den Grundfesten erschüttert wird, wenn jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate, die deutlich mehr Raketen- und Drohnenangriffe abbekommen haben als selbst Israel, sich da rauskaufen und dementsprechend das finanzieren, was im Prinzip das Gegenteil von dem ist, was israelische Politik im Moment befürworten würde.
Herr Schindler, Trump hat ja heute in Evian gesagt, der Iran wird niemals Atomwaffen haben. Und der Iran beteuert ja auch in diesem Rahmenabkommen, wir haben das nie angestrebt. Jetzt könnte man an eine Holzpuppe namens Pinocchio denken. Aber wenn man sich das mal genau ansieht, was da drin steht in diesem Punkt 8, alle Fragen mit, also des Rahmenabkommens, alle Fragen mit Atombezug werden in der endgültigen Vereinbarung, die dann nach 60 Tagen kommen soll, wörtlich angemessen beantwortet werden. Das kann alles heißen und gar nichts.
Genau, also beiden Seiten haben sich hier wirklich den größtmöglichen Verhandlungsspielraum aufrecht erhalten. Die Zusicherung des Regimes, dass es keine Atomwaffen haben will, die gibt es schon immer. Aber es gab immer wieder das Verhalten des Regimes, das ganz klar in eine ganz andere Richtung gezeigt hat. Sie haben alle Experimente gemacht, die man zum Bau einer Atomwaffe braucht, ob das Sprengstoffexperimente, Zünderexperimente oder auch die Anordnung der Zünder um einen Bleiball ist, also praktisch alles getan, um zu wissen, wie es geht. Sie haben nur die Bomben nicht zusammengesetzt. Also insofern, diese Zusicherung ist weder neu noch wirklich vertraubar. Das Wissen ist im Land. Es hängt an der politischen Entscheidung, wie dann auch 2020 im Dezember sogar der Geheimdienstminister mal in einem Interview in der iranischen Presse gesagt hat, es hängt an einer politischen Entscheidung, ob wir eine Bombe haben oder nicht. Also darauf darf man sich nicht verlassen. Deshalb war ja erstmal die Grundidee der Amerikaner, die Anreicherung für mindestens 15 bis 20 Jahre aussetzen zu lassen. Das heißt, die heute noch aktiven Techniker und Ingenieure, die wissen, wie die Anreicherung geht, denn Anreicherung ist Wissenschaft plus Erfahrung, wären dann nicht mehr dort. Wenn die Iraner sowas akzeptieren würden, könnte man etwas beruhigter sich zurücklehnen, aber es ist dieser Punkt überhaupt nicht mehr in dem Memorandum oder in der Diskussion anscheinend noch vorhanden. Also man muss Zweifel anmelden, dass wir weitgehend über die JCPOA-Kontrollen hinausgehen, aber wenn dann diese ganzen Sanktionserleichterungen kommen sollten, die ja erst für die zweite Phase der Verhandlung am Ende zugesagt sind, also im Moment gibt es noch gar keine Sanktionserleichterung, außer den Waivers nach der Unterzeichnung, was das Ölexport angeht, dann kostet natürlich diese Neuauflage der JCPOA sehr viel mehr als beim letzten. Und das wird ein politisches Problem für Donald Trump werden.
Das heißt, ist dem Donald Trump das jetzt relativ egal, ob der Iran Atomwaffen eines Tages hat? Also die Raketentechnik hat er ja schon. Die sind ja auch sehr weitragend, können, glaube ich, inzwischen sogar bis nach Mitteleuropa fliegen mit Atomsprengköpfen. Hat er das einfach so drangegeben? Ist ihm das wurscht, wie ihm ja vieles wurscht ist, was in Europa passiert?
Ja, man kann in Trump ja leider nicht hineinschauen, aber es würde mich nicht wundern, also wenn es ihm wurscht wäre. Er sagt aber gebetsmühlenartig, er will nicht, dass der Iran Atomwaffen bekommt. Und es ist ihm schon gelungen, das Programm ein bisschen zurückzuwerfen. Ja? Also es ist nicht so, dass sie in den nächsten Monaten oder ein paar Jahren eine Atomwaffe bauen könnten. Und das Gleiche gilt für das ballistische Programm, also die Raketen, hat man nicht zur Gänze zerstört, aber viele hat man zerstört und sie haben auch viele verschossen. Aber die haben jetzt das können die Iraner, das haben die bewiesen, also auch mit der Reichweite ihrer ballistischen Raketen, die auch fast jede Stadt, glaube ich, in Europa bedrohen könnten. Also ich glaube, deswegen ist die Frage aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht in den nächsten Monaten, geht man mit Trump hier mit und da neigen die Europäer dazu. Das war bei dem letzten Abkommen genauso, also bei der sogenannten JCPOA, die übrigens jetzt abgelaufen worden wäre, wenn Trump sie nicht ausgesetzt hätte. Und da hat man ja auch keine Kontrollen bei dem ballistischen Programm zum Beispiel. Also die hätten genauso ihre Raketen entwickeln dürfen wie bislang. Und die wären heute, weil 2015 hätte man gesagt, wir lockern die Sanktionen. Da wäre es möglich für die Iraner, ihre Wirtschaft weiterhin entwickeln zu lassen, also ohne diese Kontrollen. Und die wären heute, sagen viele, in einer wesentlich besseren Position als unter den jetzigen Gegebenheiten. Also deswegen sage ich ja, das ist nicht das Ende. Es steht noch ein langer Weg bevor, also auch wenn sie zu einem Abkommen, richtigen Abkommen in den nächsten 60 Tagen kommen, weil das Regime ist das gleiche. Und wenn Trump sagt, sie sind viel vernünftiger und pragmatischer, also das glaubt wirklich keiner.
Es ist ja ein bilaterales Abkommen zwischen dem Iran und USA. Auch die Europäer haben ja ein starkes Sanktionsregime gegenüber dem Iran. Wir sind davon ja eigentlich jetzt erstmal nicht betroffen von diesen Bestimmungen. Die Europäer könnten ja ihre Sanktionen, auch um Druck auszuüben, weiter aufrechterhalten.
Naja, wenn wir das für bare Münze nehmen, was wir in den 14 Punkten so lesen, dann ist es ja recht weitreichend. Dort wird ja eben nicht nur über die bilateralen US-Sanktionen gesprochen, sondern auch über die UN-Sanktionen. Also im Prinzip ist Europa da auch unter Druck mitzugehen. Und da auch überhaupt nicht spezifiziert ist, um welche Sanktionen konkret es sich handelt. Das sind ja ganz verschiedene Sanktionsregime, die dort sind. Da sind welche wegen Menschenrechtsfragen, da sind welche wegen Atomfragen oder anderer Bedrohungen. Das alles ist für Trump offenbar nicht wichtig, sich auch vor Augen zu führen, wie es allein in den USA schon sehr schwierig sein dürfte, diese verschiedenen Regime aufzuheben. Das ist nicht das europäische Problem. Das europäische Problem ist aber, hier unter Druck zu geraten, das mitzutragen. Und dann ist als allerletzter Punkt ja auch dort, dass am Ende das alles durch eine Sicherheitsratsresolution nochmal so bestätigt werden soll, wie es ist. Auch da sehe ich noch erhebliche Schwierigkeiten. Und die sind nicht so sehr auf das Resultat bezogen, sondern auf die Debatte davor. Wie weit geht man mit Trump mit? Wie weit macht man gute Miene zum bösen Spiel und glaubt diesen sehr, sehr oberflächlichen Vereinbarungen, die da jetzt drinstehen, und vertraut darauf, dass irgendjemand die Detailversessenheit haben wird, die Trump nicht hat, um so etwas vernünftig auszuhandeln?
Da liegen ja jede Menge Steine noch im Weg, wenn man das sich jetzt mal alles, was wir jetzt hier auch da schon angesprochen haben, vor Augen führt. Also Israel kann ja eigentlich nur hoffen, dass irgendwann mal den Verhandlungspartnern die Puste ausgeht, beziehungsweise dass es letztendlich doch nicht zu einem Deal kommen kann, weil die Widersprüche viel zu groß sind.
Also Netanyahu
könnte es, ja, genau,
hoffen.
Ja, ja.
Also wir hatten ja schon einen Friedensdeal erst vor ein paar Monaten, in dem Trump ja mitgemacht hat. Ich rede über den Gaza-Deal. Also wir haben da über ein großes Friedensprozess gesprochen und Verbesserungen der Lage. Und ich meine, im Endeffekt kamen die Geiseln zurück, was ich sehr, sehr, sehr wichtig fand. Aber die Lage im Gazastreifen ist immer noch schlimm. Die Palästinenser, die im Gazastreifen leben, leiden immer noch. Israel ist immer noch unter Gefahr von der Hamas, die sich in diesen Monaten wieder einfach nur gestärkt hat. Also ich denke nicht, dass wir jetzt...
Gilt für die Hisbollah auf der anderen Seite der israelischen, also auf der israelischen Nordgrenze in gleicher Weise. Vielleicht noch ein Aspekt, Hans-Jakob Schindler, was da auch in diesem Papier steht, die USA sollen 30 Tage nach der endgültigen Vereinbarung, also das ist noch ein bisschen in der Zukunft, ihre Truppen aus den umliegenden Gebieten abziehen. Jetzt könnte man sagen, ist damit gemeint die umliegenden Meeresgebiete, also die US-Flotte? Oder ist damit auch gemeint, dass sie von ihren Stützpunkten in Kuwait und Bahrain abziehen? Denn das wäre möglicherweise ja ein ziemlich fatales Signal.
Also es ist eine klassische diplomatische Formulierung, die beiden Seiten alle Interpretationsspielräume offen lässt. Da kann es um die zusätzlichen Truppen gehen, die seit Januar zusammengezogen worden sind. Da kann es aus iranischer Sicht natürlich auch um die US-Militärbasen im Golf gehen, bei denen ich überhaupt gar keine Chance sehe, dass ein amerikanischer Präsident, Donald Trump oder auch jeder andere Präsident, jemals darüber nachdenken würde, die zu schließen. Also insofern, man hat sich hier, wie oft auch bei dem Gaza-Deal, auf einen operativen Punkt, der ist sehr genau formuliert, Vorkriegsniveau der Schiffe auf beiden Seiten, wann, wie und was genau, genau wie so mit den Geiseln gegen die palästinensischen Gefangenen waren. Und alles, was schwierig ist, hat man mit relativ schwammigen Formulierungen auf Phase 2 verlegt. Und es steht natürlich auch hier, weil im Memorandum steht auch drin, gegenseitig können die 60 Tage unendlich lange verlängert werden. Man kann natürlich dann auch schlicht und ergreifend unendlich lange verhandeln und nicht zu irgendeinem Abschluss kommen.
Wenn wir ganz kurz mal auf das schauen, was da in Evian passiert ist, Monsieur Kanitschnik, wir haben ja jetzt mit unseren skeptischen Einwänden gegen dieses Abkommen einer Gruppe die Tour vermasselt, nämlich den europäischen Staats- und Regierungschefs in der G7. Die waren ja gestern ganz euphorisch, ganz positiv gestimmt. Sie haben Donald Trump ja auch noch ermuntert, waren also außerordentlich zuversichtlich, dass daraus das wird. War das jetzt einfach nur Pfeifen im Wald? War das der Versuch, Trump auch bei der Stange zu halten? Oder glauben die Europäer wirklich an eine Lösung des Nahostkonflikts?
An eine Lösung des Nahostkonflikts glaube ich nicht. Aber die waren von Anfang an natürlich gegen diesen Krieg und wollen unbedingt den Frieden, weil jeder europäische Staat spürt natürlich die wirtschaftlichen Folgen.
Also Friedrich Merz war ja am Anfang noch dafür.
Ja, also ganz am Anfang. Bei vielen Themen war er
noch in Washington.
Ja. Ja, bei Merz, ja gut, weiß man ja nie genau. Aber ich glaube, seitdem hat er sich gewandelt. Und die Europäer, wie gesagt, also die neigen dazu, was den Iran anbelangt, immer zu sagen, es ist ja halb so schlimm, wir müssen halt einen Krieg vermeiden. Und historisch gesehen war der Iran immer ein wichtiger Markt für europäische Unternehmen, also vor allem deutsche Unternehmen haben dort viel investiert und einige große europäische Öl- und Gasunternehmen wollen dort weiterhin investieren im Iran. Also dieses Angebot lockt und darum glaube ich, dass Europa leider das schwächste Glied in dieser Kette sein wird. Also Trump wird viel Widerspruch in Amerika erfahren, glaube ich. Also vor allem von den Republikanern, von den Konservativen, die etwas skeptischer sind. Aber in Europa, ja, will man eben halt diesen wirtschaftlichen Erfolg, diese wirtschaftliche Erleichterung. Man will, dass das Öl wieder fließt und so weiter und so fort. Wobei ich meinen würde, dass die Europäer vor allem in den letzten Jahren den höchsten Preis bezahlt haben für diese Krise im Iran. Vor allem was die Sanktionen anbelangt, also die Zahlungen, die europäische Banken und Unternehmen tätigen mussten in den letzten Jahren, steigen in die Milliarden. Weil sie gegen das Sanktionsregime verstoßen haben in vielen Fällen und so. Also es ist auch eine Sicherheitsfrage für Europa, weil eben Iran den Kontinent inzwischen mit seinen Raketen erreichen kann.
Was ist denn eigentlich die Hauptintention der Revolutionswächter? Das ist ja die starke Gruppierung im Iran, die Pastaran und andere Gruppierungen. Wollen die jetzt erstmal im Innern die Macht konsolidieren? Sie haben ja eine unglaubliche wirtschaftliche Macht. Das gehört ihnen fast alles, was im Iran zu Geld zu machen ist oder was wert ist. Oder haben sie auch schon wieder imperiale Gelüste in die Region zu sagen, wir wollen eigentlich entweder die islamische Revolution exportieren oder jedenfalls unsere Nachbarn beherrschen?
Das wird spannend sein zu sehen. Natürlich haben sie absolut eigene Interessen, dieses Wirtschaftsimperium, das sie im Prinzip dort aus ihrer politischen und sicherheitsorientierten Macht abgeleitet haben, das werden sie nicht freiwillig aufgeben wollen. Da wird interessant sein zu sehen, inwieweit Sanktionserleichterungen dem vielleicht schaden, denn das war ja auch klar, die Sanktionen haben ihnen ermöglicht, diese Kontrolle darüber zu haben, was kommt ins Land, was wird ins Land geschmuggelt, das war ein Riesenbusiness über all dem, was sie sowieso haben. Also dementsprechend wird das ein interessanter Punkt sein, zu sehen. Und was die regionalen Ambitionen betrifft, ist das ja eigentlich genau das, was sie ins Verderben gestürzt hat. Und zwar nicht nur, dass, also wir sehen immer die Feindschaft zu Israel, wir sehen, wie Israel unter der Hisbollah leidet. Was wir sehr viel weniger beachtet haben, ist, wie diese Expansion, das Kontrollieren, dass Assad den Weg frei machen in Syrien, dort eben enormes Leid verursacht hat und diese Überdehnung, die daraus geworden ist, die Hisbollah zum Beispiel unterwandern hat lassen. Die war vorher total hermetisch abgeschottet, die war klein, das war handverlesen. Dann mit diesen regionalen Großambitionen ist das aufgeweicht. Und das hat im Prinzip sie sehr viel Stärke gekostet. Sie haben sie freiwillig aufgegeben, weil sie sich selbst so überschätzt haben. Also dementsprechend bin ich mir nicht sicher, wie stark sie diese regionalen Ambitionen weiter verfolgen werden. Wenn sie ein wenig klug sind, dann würden sie diesen Part überdenken. Und ein Punkt, bei dem ich fürchte, dass es problematisch ist, dass dieser Krieg so geführt worden ist, ist, dass es sie, glaube ich, also dass es die Iraner auch in die Überzeugung gebracht hat, man bräuchte eigentlich eine Atomwaffe, um nicht angegriffen zu werden. Also während sie technisch vielleicht zurückgeworfen sind, bin ich mir nicht sicher, ob die Entschlossenheit nicht dadurch noch mal gestärkt wurde und ob da der Weg hingehen wird.
Und die haben auch den Mut bekommen. Ich meine, wenn wir mal darüber nachdenken, vor 3 Jahren hätten wir ja nicht wirklich denken können, dass es wirklich Raketenangriffe, nicht von Proxys, nicht von iranischen Proxys, aber richtige Raketenangriffe, tagelangen Krieg zwischen Israel und Iran stattfinden können. Das ist ja erst nach dem 3. Oktober passiert. Erst dieser 12-Tage-Krieg, erst diese eine Nacht, dann der 12-Tage-Krieg, jetzt dieser 40-Tage-Krieg. Und es war im Endeffekt ein unnötiger Krieg, den nur das iranische Regime gestärkt hat. Weil jetzt weiß das iranische Regime, wir können auf Israel schießen, wir können auf die Region schießen, wir können sogar auf Zypern schießen. Und
bislang waren das ja nur konventionelle Sprengköpfe, die diese Raketen bestückt haben. Noch eine Frage, Hans-Jakob Schindler. Dieser schiitische Halbmond, also diese Landverbindung oder diese Verbindung zwischen Iran bis hin zum Libanon, ist der untergegangen?
Also zunächst einmal würde ich davor warnen, sich zu sehr auf das Regime-Narrativ einzulassen, dass alles hunky-dory in Teheran ist. Also das Regime ist enorm unter Druck. Es gibt mehr als einen Bericht und Bilder und Videos, dass das Regime sich Hilfe von irakischen Schiiten, schiitischen Milizen und ehemaligen afghanischen Milizen, die sie für Assad ausgebildet haben, ins Land holen musste, um die Kontrolle zu behalten. Das Regime reagiert im Moment mit absoluter Gewalt. Und nur mit Gewalt. Das, was noch vor ein paar Jahren war, dass das Regime laviert und hin und wieder auch ein Zugeständnis macht, ist einfach vorbei. Das hat man auch bei der Nowruz-Nachricht des obersten, jetzt Absentee-Revolutionsführers Fernsehen verlesen lassen, dass ab jetzt jeder, der Opposition ist, auf die Straße geht, sofort erschossen wird und man sich mit Gerichtsverfahren nicht mehr aufhalten wird. Also das ist kein Zeichen eines Regimes, das jetzt völlig entspannt sich in Teheran zurückliegt. Auch innerhalb der Revolutionsgarden gibt es natürlich Fraktionen. Es gibt die Galiba-Fraktion, die verhandeln möchte. Es gibt die Wahidi-Fraktion, die kämpfen möchte. Es gibt Khadr al-Anbiya, die Geld machen wollen. Sie haben 80 Verhandler nach Islamabad geschickt. Also das ist nicht ein Zeichen, dass man sich gegenseitig vertraut, wenn jeder auf jeden aufpassen muss. Die dann erstmal stundenlang unter sich verhandelt haben, bevor sie sich mit J.D. Vance getroffen haben. Also das funktioniert nicht alles so wunderbar, wie man hin und wieder mal den Eindruck hat, wenn wir einfach nur von außen auf das Land gucken, ist Bodel schon sehr gewaltig. Der schiitische Halbmond war auch ein Narrativ des Regimes, dass man eben diese Proxys aufbaut, um dann Israel von allen Seiten unter Druck setzen zu können. Jetzt gehen wir mal durch. Assad-Regime ist weg. Die Hisbollah ist relativ schwach. Die Hamas ist ein Schatten ihrer selbst. Klar, die ist stärker, als sie vor ein paar Monaten war, aber sie ist eben nicht so stark, wie sie am 6. Oktober 23 war. Die Houthis wurden mehrfach angegriffen. Mehrfach hat das Regime in den letzten Monaten versucht, die Houthis zu bewegen, Bab el-Mandeb noch mal zu beschießen. Das hat genau für 2 Raketen gereicht. Also so richtig funktionabel ist natürlich auch der schiitische Halbmond nicht mehr, schlicht und ergreifend, weil dem iranischen Regime das Geld knapp geworden ist. Also Proxys funktionieren immer ganz gut, wenn man richtig viel Geld, richtig viel Unterstützung, richtig viel Waffen schicken kann. Und im Moment hat der Iran weder ausreichend Waffen noch ausreichend Geld, um diese Proxys bei Stange zu haben.
Aber das könnte sich demnächst ändern.
Und das Geld bekommt es dann.
Das Einzige ist. Also das Geld wird jetzt wieder fließen und diese Stellvertreter...
Im zweiten Teil. Also das muss man, den Vertrag muss man...
Aber ich glaube, man hat schon den Eindruck, dass Trump das auf Teufel kommt raus haben möchte. Und wenn das Geld wieder fließt, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass diese Stellvertreter, auch Hamas und andere, sich relativ schnell berappeln können. Und das
klar,
wird dann.
Nur muss, muss man sich dann, wenn man aus Sicht der Hamas oder Houthis ist, überlegen, warum der Libanon, aber nicht Gaza und nicht Jemen in den Vertrag reingeschrieben werden. Also das ist auch schon ein klares Zeichen des Regimes, dass es gleiche und gleichere Proxys gibt. Das wird sicherlich auch in Gaza mit Interesse aufgenommen worden.
Es gibt ja auch qualitativ bessere sozusagen und qualitativ schlechtere. Also die Hisbollah war einfach das Kronjuwel. Die waren gut ausgebildet, hierarchisch organisiert und so weiter. Das ist dem Regime ja an keinem anderen Ort gelungen, so etwas aufzubauen. Also das muss man auch sehen. Das ist nicht etwas, was es einfach replizieren kann, ob es Geld hat oder nicht. Aber natürlich, es ist bereits Geld geflossen. Es sind bereits Erleichterungen während des Krieges eingetreten, die ermöglichen, hier wieder ganz anders auf die Lage zu blicken. Und ich denke, dass wir auch nicht, also ich sehe das anders mit Bab al-Mandab, also die zwei also Raketen.
Die Enge am Roten Meer, die ja noch leichter zu schließen ist als die Straße von Hormuz.
Genau, und was Europa eben auch besonders betreffen würde, weil es von dort eben durch den Kanal von Suez nach Europa geht. Und beides zusammenzuschließen, wäre natürlich noch einmal viel stärkerer Druck gewesen. Den hat es aber ja gar nicht gebraucht. Und deswegen wäre ich mir nicht sicher, ob das Regime sich das nicht einfach aufspart und uns einmal diesen kleinen Ausblick darauf hat haben lassen, mit wie wenig Einsatz und wie preiswert sie im Prinzip den Druck jederzeit wieder hochfahren können.
Deswegen hat einer der Anführer vor ein paar Tagen gesagt, dass sie ja eine Atombombe gar nicht mehr brauchen, weil sie jetzt diesen Haber in der Straße von Hormuz bzw. da im
Bab el-Mandeb
haben.
Es ist ja keine ganz neue Erkenntnis, dass wer Donald Trump zum Freund hat, keine Feinde mehr braucht. Das erfährt jetzt gerade auch der israelische Premierminister. Man hat das Gefühl, dass Trump da seinen Ex-Buddy im Regen hat stehen lassen. Es wird über den Kopf der Israelis hinweg ein Abkommen geschlossen, und zwar mit dem Erzfeind Israels. Mhm. Denn dort steht nichts in diesem Abkommen darüber, was ja in der Charta der Hamas wie auch in der Staatsdoktrin des Iran steht, nämlich die Vernichtung Israels. Genau. Das wird ja jetzt nicht zur Disposition gestellt nach dem Motto, das ist dann ein Gegengeschäft, ihr verzichtet auf diesen Passus gegen Geld zum Beispiel, sondern das steht da noch drin. Das heißt also, Israel gehört, ähnlich wie die Golfstaaten, eigentlich zu den Verlierern dieser ganzen Veranstaltung.
Auf jeden Fall. Also ich sag's nochmal, der Krieg und das Abkommen, beide sind und waren eine Katastrophe für viele, aber auch für Israel und für die israelischen Zivilisten. Und ich meine, ein Krieg wird irgendwann nochmal stattfinden. Also vielleicht bis Freitag, vielleicht in den nächsten 60 Tagen und wenn nicht dann, einfach danach. Also diese Region wird jetzt nicht einfach in Frieden gelingen.
Das glaubt nur Donald Trump wahrscheinlich. Wie reagiert denn jetzt die israelische Bevölkerung und auch die Koalitionspartner, vielleicht aber auch die andere Opposition in Israel? Demnächst sind Wahlen. Der Druck auf Netanyahu wird steigen. Die Nordgrenze ist nicht befriedet. Viele Israelis können nicht in ihre Wohnung zurückkehren. Was bedeutet das für das Land?
Also ich denke wirklich, dass sehr viele Israelis enttäuscht sind von diesem Abkommen, weil es wirklich einfach über den Kopf von den Israelis bestimmt worden ist. Die Pragmatischen würden sagen, vielleicht wenn Iran jetzt nicht mehr unter Sanktionen steht oder jetzt mehr Geld bekommt und wir können jetzt den Krieg ein bisschen zur Seite schieben. Und ich meine, wenn wir jetzt einfach über die ganz normalen Menschen mal in Israel sprechen, die einfach nicht mehr in den Bunker vielleicht mussten oder in den Schutzraum. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass Israelis fast 3 Jahre im Krieg sind und der ganz normale Israeli möchte es ja auch nicht. Und wenn wir auf die Wahl gucken, ich habe nach dem 28. Februar, als der Krieg mit dem Iran anfing und Israel und Amerika es wirklich geschafft haben, in 24 Stunden Khamenei und quasi seine ganzen Generale einfach zu eliminieren, dachte ich wirklich, Netanyahu hat die israelische nächste Wahl einfach in seinem Pocket. Also
hat sie schon gewonnen?
Ich dachte wirklich, also da braucht jetzt Netanyahu wirklich nicht mehr viel. Aber dass es so gescheitert ist, dass die Region jetzt eigentlich nur gefährlicher wird, der Iran wieder gestärkt wird, das iranische Regime den Mut hat, quasi Israel auch immer wieder jetzt wieder anzugreifen.
Das heißt, der 28. Februar war im Prinzip möglicherweise der erste Schritt Richtung Abwahl von Netanyahu im
Herbst. Wir sind jetzt sehr positiv, aber Da komme ich noch mal im September oder im Oktober.
Gut. Vielleicht noch ein Aspekt, Monsieur Konitschnik. Wie sehr hat denn dieser Krieg gegen den Iran die USA militärisch geschwächt? Offenbar sind ja die Arsenale zum Teil leer. Es sind bestimmte Flugabwehrsysteme nicht in die Ukraine geliefert worden, sondern gleich direkt an den Golf. Man hat ja das Gefühl, es gibt auch immer wieder Äußerungen aus den militärischen Kreisen der USA. Da ist jetzt klafft ein riesiges Loch. Wir konnten den Krieg nicht ewig weiterführen. Möglicherweise auch ein Grund jetzt für die Einstellung der Kampfhandlungen. Es gibt ja auch eine Menge Gegner der USA, China, Russland, die gesehen haben, wie die Amerikaner Krieg führen. Was bedeutet das militärisch für die Amerikaner?
Ich glaube, wir haben ganz im Gegenteil gesehen, dass die USA immer noch allen anderen militärisch überlegen sind, weit überlegen sind. Die haben zwar also einiges verschossen da an Kriegsmaterial, aber das kann man dann wieder mal produzieren. Das wird ein paar Jahre dauern natürlich. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es viele Länder auf der Welt gibt, die sich mit den USA jetzt anlegen wollen. Ja. Amerika hat, glaube ich, 12, 13 Soldaten, Soldatinnen da in dem Krieg verloren. Im Vergleich zu den Iranern ist das sehr wenig. Mhm. Das Problem aus meiner Sicht war, dass Trump ganz einfach aufgegeben hat. Er wollte ja keine Bodentruppen entsenden. Er hat ja nicht den Rückhalt in Amerika dafür.
Und er hat Wahlen im November, die Midterms.
Ja, wobei, ich weiß nicht, wie ernst er das genommen hat. Der hat er wahrscheinlich schon abgeschrieben. Also er weiß, dass er auf jeden Fall das Abgeordnetenhaus in Amerika in Washington verlieren wird. Das ist auch typisch für jemanden, für einen Präsidenten in der zweiten Amtszeit. Ja, diese Zwischenwahlen gehen ja oft zugunsten der Opposition. Jedenfalls will er diesen Rückhalt der Bevölkerung haben. Und er hat sich immer wieder in den letzten Jahren und wurde auch deswegen gewählt als wirtschaftlicher Zampano, als Tausendsasser, wenn man so will. Und jetzt, also bei dieser Frage stehen seine Umfragewerte im Keller. Ja? Also man nimmt ihn überhaupt nicht mehr als Wirtschaftsführer wahr, ganz im Gegenteil.
Der Krieg, Inflation.
Also der Krieg hat ja Folgen gehabt und ich glaube, sein größter Fehler war am Anfang, dass er den Menschen nicht wirklich erklärt hat, warum dieser Krieg notwendig war. Ja?
Es wäre aber auch fatal gewesen, mit Bodentruppen reinzugehen. Man gewinnt ja bei Trump auch den Eindruck, dass er weder eine langfristige Vision verfolgt, noch dass er sich vor Augen führt, was ist das eigentlich, worauf man da losgeht. Ich bin mir nicht sicher, ob Trump verstanden hat, wie groß der Iran ist, wie groß Teheran allein ist. Hm. Das ist in den USA vielleicht New York und danach kommt schon keine Stadt, die der Größenordnung in Nähe kommt.
Ich glaube, das weißt du schon.
Also da bin ich mir nicht so sicher. So
wie dass eben auch Katar direkt an den Iran angrenzt, das genau. Tut es aber nur an Saudi-Arabien, ja. Also iranische Stück weit weg.
Oder neulich oder Oman äußert, ohne dass man weiß, ob nicht vielleicht Iran gemeint ist. Also dementsprechend, es wäre ja deutlich mehr Einsatz erforderlich gewesen als im Irak. Und das war schon schwierig genug und das ist auch nicht gut gelungen. Also dementsprechend glaube ich, mit Bodentruppen hätte er hier auch gar nicht viel gewinnen können. Aber ich denke, von vornherein sich ein Ziel zu setzen, das klarer umrissen ist oder erreichbar ist oder etwas, was man zumindest als das verkaufen kann. Denn das sehe ich jetzt nicht. Es gab ja so flirrende Ziele, Regime Change, das Raketenprogramm, das Atomprogramm. Nichts, auch nur davon, ist ja erreicht worden. Und das
weil er aufgegeben hat.
Also ja, ich glaube, er hätte militärisch auch gar nicht weiterkommen.
Also die Kurden hat er nicht hingeschickt.
Das wäre noch, Irrsinn gewesen,
die Kurden dann 30 Sekunden. Herr Schindler, 30 Sekunden. Wird dieses Rahmenabkommen vielleicht doch in ein Friedensabkommen münden können oder ist das von vornherein chancenlos?
Also es ist wirklich schwer zu sagen. Die zweite Phase wird extrem kompliziert werden. Die Karotte der Amerikaner, die die Iraner präsentiert bekommen haben, ist maximal groß, maximal viel Geld, maximale Sanktionserleichterung. Aber es steht eben in diesem MOU nicht drin, was die Iraner dafür machen müssen. Insofern kann das natürlich alles noch schiefgehen, ohne Vertrag enden oder in endlose Verhandlungen.
Memorandum of Understanding. Noch ist es kein Vertrag. Bedanke mich bei Hans-Jakob Schindler, bei Bent Scheller, bei Antonia Jamin und bei Matthew Kanitschnik. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde das Thema Torschlusspanik. Schwarz-Rot auf der Zielgeraden. Aktuelles und mehr zur möglichen Einigung zwischen den USA und dem Iran. Da gibt es auch neue Meldungen in Phoenix der Tag mit Tobias Häusler. Bleiben Sie bei uns.